Schönen guten Tag, mein Name ist Marie Nann und wir sind heute im Rahmen eines Seminars der Pädagogischen Hochschule Freiburgs hier im Jugendhilfswerk Freiburg. Ich bin heute im Gespräch mit der Medienpädagogin Melanie Pfeiffer, Mitarbeiterin des Jugendhilfswerks Freiburgs, über das Thema Gewalt durch Medien mit dem Schwerpunkt Cybermobbing. Der Fokus ihrer Masterarbeit lag auf dem Erleben von Online-Konflikten bei Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren, wofür sie im Jahr 2015 mit einem Preis für ihre gute Arbeit ausgezeichnet wurde. Guten Tag, Frau Pfeiffer.
Hallo, herzlichen Dank.
Frau Pfeiffer, diejenigen Zuhörer, die noch nichts mit dem Begriff Cybermobbing anfangen können, Cybermobbing wird ja mit den fortschreitenden Möglichkeiten des Internets immer mehr diskutiert und gewinnt auch immer mehr an Bedeutung in den verschiedensten Bildungseinrichtungen. Wir als angehende Lehrer und Lehrerinnen werden höchstwahrscheinlich in unserem späteren Berufsfeld immer mehr mit diesem Thema konfrontiert werden. Was ist denn für Sie Cybermobbing?
Wenn man sich jetzt verschiedene Definitionen anschaut, könnte man sagen, dass Cybermobbing als aggressives Instrument bezeichnet wird. Also es meint feindselige Botschaften gegen eine Person, die jetzt beispielsweise über Facebook, Instagram und Co., also mittels digitaler Medien verbreitet werden und wiederholt über einen längeren Zeitraum stattfindet. Ja, aber und es ist ganz wichtig, dass es gezielt mit der Absicht abläuft, anderen zu schaden.
Seit wann und wieso haben Sie verstärkt mit diesem Thema zu tun?
Also ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit mich mit dem Thema beschäftigt. 2013 war das. Da haben wir beim Jugendhilfswerk ein Forschungsprojekt beantragt. Mit dem Hintergrund, weil wir gemerkt haben, okay, es wird von alarmistischen Zahlen von Cybermobbing geredet. Also es war so, jeder zweite Jugendliche ist betroffen. Und wir wollten mal schauen, naja, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und wollten dann mit Jugendlichen ins Gespräch gehen und schauen, was verstehen denn Jugendliche eigentlich darunter, wenn jemand fertig gemacht wird. Und dann auch immer mit dem Hintergrund, naja, also es ist ja normal, wir kennen das ja alle, dass wir uns im Offline-Kontext mal streiten. Und gerade für Jugendliche ist es ja besonders wichtig, weil die müssen lernen, wie sie Konflikte konstruktiv auch lösen. Also ist es nicht falsch, dass man alle Konflikte, die stattfinden im Netz, alle Auseinandersetzungen als Cybermobbing abstempelt. Und da wollten wir eben genauer hinschauen, was die Jugendlichen dazu meinen und ob die vielleicht sich auch nicht online streiten, ohne dass es gleich so einen Extremfall annimmt.
Je älter die Jugendlichen sind, desto höher ist auch der Anteil derer, die schon von so einem Fall erfahren haben. Sehen Sie einen Unterschied im Alter in Bezug auf Gewalt durch Medien? Und wenn ja, was für einen?
Also ich denke, ein ganz wesentlicher Unterschied, und das ist auch das, was ich aus der Praxis kenne, ist, dass Jugendliche können oftmals ihr Handeln noch nicht so abschätzen. Also wenn die jetzt zum Beispiel ein Bild posten, das finden die vielleicht ganz lustig, ja, bei einem Klassenausflug, ein peinliches Bild von einer Person wird gepostet in der WhatsApp-Gruppe und das hat vielleicht gar nicht so den Charakter, dass es jetzt erstmal, wie ich vorhin schon erklärt habe, die Absicht hat, einem anderen zu schaden. Aber auch das kann natürlich Ausgangspunkt sein für so eine negative Erfahrung, also von so einem Extremfall. Und eben solche Bilder, das wird dann im Alter dann oftmals gar nicht so abgeschätzt, wenn man 12, 13 ist. Naja, welche Konsequenzen hat das jetzt, wenn ich so ein Bild eben verbreite auf WhatsApp? Und mit zunehmendem Alter gewinnt man da ja an Reflexionsvermögen und weiß dann, sage ich mal, eher, was das für Konsequenzen haben könnte.
Aufgrund der gewährleisteten Anonymität im Internet empfinden Jugendliche eine immer geringer werdende Hemmschwelle, andere über das Internet fertig zu machen. Sie haben 5 Faktoren der Grenzüberschreitung von einer spaßhaften hin zu einer ernsthaften Auseinandersetzung herausgearbeitet. Können Sie uns mithilfe dieser 5 Faktoren erläutern, wo Mobbing in Bezug auf Medien anfängt?
Ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, wenn eine unangenehme Situation passiert beispielsweise und es wird eine große Anzahl von Personen erreicht. Also bei Jugendlichen, da war das in den Gruppendiskussionen ganz schlimm, sage ich mal, wenn mehrere Beobachter dem inne gewohnt haben. Also irgendwie kennt man ja auch derjenige, der vielleicht das Bild verbreitet hat, ja, und die anderen im Klassenkontext, die sehen das vielleicht auch. Auf Facebook war es damals eben noch das präsente Medium. Und die sehen, was drunter gepostet wird und es ist mir extrem unangenehm. Also schon mal dieser Beobachterkontext, der war extrem unangenehm für die Jugendlichen. Dann wurde es auch als schlimmer empfunden, wenn Videos oder Fotos gepostet wurden, als wie wenn nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was Beleidigendes geschrieben wurde, was ja auch schon unangenehm ist. Aber ja, bei Fotos und Videos, da ist natürlich noch mal schwerer, irgendwie eine Situation auch runterzuspielen. Da wird es quasi gezeigt, wie es ist und direkt mit dem Gesicht dann auch verknüpft. Das ist dann natürlich der Person unangenehm.
Also sind solche Fälle wie zum Beispiel Bilder oder Videos im Internet typische Fälle von Cybermobbing oder haben Sie noch einen anderen typischen Fall, den Sie schildern können, der Ihnen gerade einfällt?
Also was jetzt unter Cybermobbing fällt, würde ich schon sagen, sind häufig eben, also habe ich die Erfahrung gemacht, Bilder, die vielleicht gar nicht so böse gemeint waren, ja, also vielleicht unangenehme Bilder von einer Person, wo man vielleicht blöd drauf guckt, ja, und das aber ein Ausgangspunkt ist für eine schwerwiegendere Situation. Also sprich, da kommt dann wie so eine Spirale in Gang, vielleicht, ich nenne jetzt mal wieder das Beispiel, Bild in der WhatsApp-Gruppe, kommentieren viele drunter, hey, siehst du da scheiß aus und, ja, was vielleicht gar nicht ursprünglich auch so böse gemeint war, aber da kommt dann sowas in Gang. Das sind so Dinge, die ich häufig mitbekommen habe. Oder eben auch, ja, sexualisierte Bilder, also sprich das Thema Sexting. Also in einer Beziehung schickt Mädchen einem Junge oder andersrum eben Bilder mit sexuellem Inhalt, Nacktbild beispielsweise, oben ohne Bild. Und ja, dann ist die Beziehung auseinander, ja, und das Bild wird dann verbreitet. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, welche Tragweite das auch hat. Also psychische Folgen als auch Verbreitungsgrad, wenn es über die Handys beispielsweise, übers Netz auch verbreitet wird. Und das sind auch so Fälle, wo ich häufig schon mitbekommen habe, dass eben sexualisierte Bilder rumgeschickt wurden. Und da muss ich auch immer wieder sagen, da habe ich dann oft erlebt, dass dann bei Jugendlichen und aber auch bei Erwachsenen gerade so dieser Punkt des Victim Blaming ins Spiel kommt, also die Opferbeschuldigung. Da wird dann halt häufig gesagt, naja, jetzt hat die aber auch die Bilder rumgeschickt, na, die ist doch selber schuld. Und von dem müssen wir wegkommen, wir müssen das grundsätzlich mal in Frage stellen und eigentlich die Person zur Verantwortung ziehen, die die Bilder überhaupt verbreitet hat. Also sprich vielleicht der ursprüngliche oder der Ex-Freund, der dann das Bild in Umlauf gebracht hat. Und das sind häufig solche Prozesse, die ich da beobachten konnte oder schon im Austausch mit Schulen beispielsweise erfahren habe.
Die nächste Frage ist, inwieweit wirken sich dann solche Online-Konflikte, wie jetzt zum Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, eben auf das reale oder das alltägliche Leben der Jugendlichen aus?
Also ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden einmal zwischen Online-Konflikten und Cybermobbing. Und zwar Online-Konflikte, die können sich auch wieder auflösen, je nachdem, wie die bearbeitet werden. Und das ist dann häufig so, naja, man streitet sich dann im Netz weiter, sage ich mal, und sieht sich dann am nächsten Tag in der Schule und bestenfalls löst sich das dann wieder auf, wenn der Prozess gut verlaufen ist. Wenn man jetzt aber von einem Extremfall spricht, also von Cybermobbing, da hat es natürlich weitreichende Folgen. Also man kann eine Person, die davon betroffen ist, das ist ja das, was mit den digitalen Medien kommt, im Gegensatz zu traditionellem Mobbing, also man ist nonstop erreichbar, man hat sein Handy bei sich, kriegt vielleicht unangenehme Nachrichten, sieht auf seinem Profil die Kommentare. Und was das für Folgen im Alltag hat, ist natürlich, ja, psychosomatisch können die sein, ja, bis hin, dass man nicht mehr in die Schule gehen mag beispielsweise, weil man oft von einer Verschränkung spricht. Also eben, eigentlich ist es sehr häufig, dass die Personen genau wissen, wer denn eigentlich dahinter steckt, ja, weil man sieht sich vielleicht in der Schule, so ein Zwangskontext auch, das schwingt beim Cybermobbing auch immer mit und weiß dann irgendwie schon, naja, die Gruppe könnte es vielleicht gewesen sein, ja, die mich da schikanieren will. Bisschen, ich kann da nicht mehr hingehen, oder Angst, Bauchschmerzen, Niedergeschlagenheit, ja.
In Ihrer Arbeit erwähnen Sie auch, dass man Heranwachsende in ihrer Entwicklung mit angemessenen Konfliktstrategien unterstützen soll. Und nun stellen wir uns die Frage, welche Konfliktstrategien wir als Lehrkraft später zur Hilfe nehmen können.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um die Vermittlung von Konfliktstrategien geht, dass man lernen muss, wie kann ich denn jetzt einen Konflikt, den ich jetzt im Netz habe mit einer Person, beispielsweise im Chat, wie kann ich denn da gucken, dass es nicht zu einem Extremfall eben wird. Und da hat eine Person, das fand ich ganz beeindruckend, eine Jugendliche, die hat da schon echt eine ausgefeilte Strategie entwickelt. Also sie hat gemeint, wenn ich mich streite mit einer Freundin im Netz, dann blockiere ich die erstmal und mache mich so nicht mehr ansprechbar. Und dann am nächsten Tag rede ich mit der drüber und dann hebe ich aber die Blockierung auch wieder auf. Also da wird dann wirklich auch online die Beziehungskonstellation wieder hergestellt. Und das war jetzt so eine Strategie, die ich ganz gut fand. Dann, was gibt es noch für Strategien? Ich denke, eine wichtige Strategie ist auch generell, wenn man sich unsicher ist, sich belastet fühlt mit einer Konfliktsituation, dass man sich nicht scheut, auch auf Vertrauenspersonen zuzugehen. Also an Schulen beispielsweise Beratungslehrer aufsuchen oder einfach Vertrauenspersonen. Also es kann schon wahnsinnig entlastend sein, einfach darüber zu sprechen. Das ist auf jeden Fall eine Strategie. Und in unserer Handreichung, also wir haben im Anschluss an das Forschungsprojekt eine Handreichung auch entwickelt, da sind nochmal Methoden drin, die nennt sich eben wie umgehen mit Konflikten im Netz, Methodenideen für die pädagogische Praxis. Und da sind eben 7 Methoden aufgeführt, die genau auf das abzielen. Also da geht es beispielsweise auch darum, verschiedene Szenarien einzuschätzen und mit dem Ampelsystem zu bewerten. Also beispielsweise jemand postet ein peinliches Bild von dir. Wie findest du das? Und dann wird eben nach dem Ampelsystem bewertet. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal durchgeführt in der Praxis mit Jugendlichen. Und da wird dann auch immer kontrovers diskutiert. Da werden auch solche Geschichten eingebracht wie Recht am eigenen Bild und solche Dinge, was ja mir als Medienpädagogin auch immer wichtig ist. Aber grundsätzlich geht es dann auch darum zu sehen, okay, hey, jeder hat irgendwie eine andere Meinung zu dem Thema und vielleicht sollte ich doch auch mal nicht nur von meiner persönlichen Meinung ausgehen, wie ich das finde, sondern auch andere, ja, da rücksichtsvoller sein, weil nicht jeder ist so wie ich. Manche haben eine höhere Grenze und bei manchen liegt die Grenze halt eben ganz woanders.
Wenn die Schulen dann sozusagen nicht mehr oder die Lehrkräfte nicht mehr weiter wissen, kommen dann viele Jugendliche auch zu Ihnen hier ins Jugendhilfswerk aufgrund von Mobbing im Internet oder wie erleben Sie das so?
Also wir erleben das, dass Schulen, ja, dass Lehrkräfte anrufen oder Sozialpädagogen, beispielsweise Schulsozialarbeiter. Und was wir dann aber machen, ist, dass wir tatsächlich die auch an Beratungsstellen weiterverweisen, weil ich hier quasi gar nicht in meiner Funktion das nicht leisten kann, jemanden in dem Sinne zu beraten. Es haben oft schon welche angerufen, wo es eben um den Fall sexualisierte Bilder ging. Wie geht man damit um? Und da habe ich beispielsweise an Wildwasser verwiesen, an Beratungsstellen, die wirklich die Mädchen auch nochmal gezielt über einen längeren Prozess eben begleiten können.